온다.
비 온다.
온다.
비 온다.
온다.
비 온다.
스티븐 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 309. Vor über zwei Jahren haben die Bauarbeiten an dem umstrittenen Staudammprojekt Belo Monte in Brasilien begonnen. Doch der Widerstand dagegen ist ungebrochen. Im Mai besetzten Indigene eine Woche lang die Baustelle. Ende April trafen wir die Aktivistin Verena Glas, die versucht hat, an die Verantwortung der beteiligten Firmen in Deutschland zu appellieren. Wie man Arbeiter und Arbeiterinnen zum Beispiel mit Fußballmeisterschaften organisieren kann, könnt ihr im Anschluss hören. Vor über 10 Jahren begann der Kampf um die Fliesenfabrik Zanon in Patagonien. Nun ist Raúl Godoy als Vertreter von Zanon ins krisengeschüttelte Europa gekommen, um seine Erfahrungen mit jungen besetzten Fabriken wie Fiume in Griechenland zu teilen. Und danach noch einmal Brasilien. Seit einem Jahr versucht dort die Wahrheitskommission, die Verbrechen der Militärdiktatur aufzuarbeiten, die Brasilien von 1964 bis 1985 beherrschte. Aus einer gemeinsamen Sendung von Radio Dreieckland und Pulsar Brasil hören wir ein Interview mit Felipe Nin von der anarchistischen Gruppe Núcleo de Experimentações Anárquicas, kurz NEXA. Die Gruppe beobachtet die Arbeit der Wahrheitskommission und setzt sich kritisch mit der Vergangenheitsbewältigung in Brasilien auseinander. Ausnahmsweise haben wir noch eine Berichtigung des letzten Onda-Infos. Die chilenische Schriftstellerin Nona Fernandes hat nicht den Nationalen Literaturpreis gewonnen, sondern vorerst zumindest den städtischen Literaturpreis. Ist ja auch schon mal was. Anstatt einer Nachricht wollen wir einfach nochmal daran erinnern, dass am 25. Mai der weltweite Aktionstag gegen Monsanto stattgefunden hat. 200.000 Menschen sind in über 40 Ländern auf die Straße gegangen, um gegen die Exzesse des Multis gegen die Natur, die Landwirte und KonsumentInnen zu protestieren. Der Protest richtete sich gegen die Monopolstellung auf dem Saatgutsektor, gegen gentechnisch veränderte Produkte, gegen den massiven Einsatz von Pestiziden und für den Erhalt der Artenvielfalt. Sinnlose Patentrechte sind auch bei der Musik immer wieder ein Problem. Deswegen haben wir von dem Musikportal Jamendo GEMA-freie Musik runtergeladen. Doch zunächst hören wir Keiko Yoma mit Arriba.
Die Förderung von erneuerbaren Energien wird vielfach als positiv gesehen. So auch die Nutzung von Wasserkraft zur Energiegewinnung. Dass solche Staudammprojekte jedoch umweltschädlich sein können, zeigt sich am Staudammprojekt Belo Monte im Amazonasbecken von Brasilien. Es gibt 2 indigene Dörfer, die in dem Gebiet liegen, das direkt von dem Staudammprojekt betroffen ist. Wenn der Staudamm gebaut wird, werden 100 Kilometer des Flusses Xingu austrocknen. Und diese 2 Dörfer befinden sich direkt in diesem Tal. Es ist durch die brasilianische Verfassung verboten, dass indigene Gemeinden zwangsumgesiedelt werden. Aber es führt kein Weg daran vorbei. Diese Gemeinden können in dieser Situation nicht überleben. Verena Glas setzt sich als Presse- und Öffentlichkeitsreferentin der Widerstandsbewegung Xingu Vivo Para Sempre gegen das Staudammprojekt ein. Der Staudamm ist nicht nur ein tiefer Eingriff in das sensible Ökosystem des Amazonas, sondern gefährdet auch die Lebensgrundlage der Menschen, die dort leben. Viele der Gemeinden leben vom Fischfang, der durch das Austrocknen des Flusses nicht mehr möglich ist. Seit den 1980er Jahren gibt es Konflikte um das Projekt Belo Monte. Im Januar 2011 haben die Bauarbeiten begonnen, obwohl Gerichtsverfahren dagegen laufen und ein vorübergehender Baustopp verhängt wurde. Anfang Mai 2013 haben Indigene deshalb die Baustelle eine Woche lang friedlich besetzt. Auch deutsche Unternehmen und Versicherungen unterstützen das Staudammprojekt, darunter die Münchner Rück, Allianz, Daimler und Siemens. Verena Glas und andere Aktivisten haben deshalb bei Aktionärsversammlungen Ende April und Anfang Mai an die Verantwortung der Firmen und die Einhaltung der selbstgesetzten Standards appelliert. Bei der Münchner Rück heißt es auf der Unternehmens-Homepage zur unternehmerischen Verantwortung zum Beispiel:
Munich Re ist überzeugt, langfristiger Erfolg ist nur möglich, wenn wir unser Handeln mit ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Anforderungen in Einklang bringen. Unser Verständnis von Corporate Responsibility umfasst deshalb mehr als nachhaltig zu wirtschaften und die Folgen von Klimawandel und Umweltveränderungen bei der Gestaltung unserer Produkte und Lösungen zu berücksichtigen. Auch die Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung gehört dazu.
Corporate Responsibility. Diese Verantwortung wird nach Meinung der Aktivisten nicht wahrgenommen. Forderungen nach einem Stopp der Beteiligung an Belo Monte werden mit dem Verweis auf Vertragsverpflichtungen mit Bauunternehmen aus dem Weg geräumt. Ein weiteres Argument der Unternehmen ist der Verweis darauf, dass Brasilien ein demokratischer Staat sei und dieses Bauvorhaben genehmigt habe.
A gente espera esse apoio, mas a gente também espera que a população alemã.
Wir hoffen, dass die deutsche Bevölkerung weiß, dass es deutsche Unternehmen gibt, die heute viel Geld mit Belo Monte verdienen. Zum Beispiel Munich Re und Allianz. Das sind zwei deutsche Firmen, die verdienen, weil sie den Staudamm versichern. Wir halten diese Firmen für mitverantwortlich für die Schäden und Probleme, die verursacht werden. Nach den Protesten bei den Aktionärsversammlungen Ende April 2013 hat sich bisher nichts an der Haltung des Unternehmens geändert. So erklärt die Münchner Rück in einer Pressemitteilung:
Munich Re gehört einem Versicherungskonsortium an, das Deckung für die Bauphase des Belo Monte-Projekts gewährt. Bei der Entscheidung, die Versicherungsdeckung anzubieten, wurden neben reinen Risikoaspekten auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Brasilien hat sich entschieden, die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen deutlich auszuweiten und dafür unter anderem mittelfristig 50 Milliarden Euro in Wasserkraftwerke zu investieren. Für diesen Kurs, das starke Wirtschaftswachstum des Landes durch den Ausbau von erneuerbaren Energien zu unterstützen, hat die Regierung starken und breiten Rückhalt in der Bevölkerung.
Die Bevölkerung des Rio Xingu wurde nicht um ihre Meinung gefragt. Die internationale Arbeitsorganisation ILO stellte fest, dass die Menschenrechte der indigenen Bevölkerung verletzt wurden. Aktivistin Verena Glas von Xingu Vivo para Sempre sieht das ähnlich. Meiner Meinung nach ist das eine der traurigsten und brutalsten Situationen, ein langsamer kultureller Genozid, den diese Völker jetzt erleben.
Kleiner Nachtrag: Am 27. Mai haben 200 Indigene die Baustelle von Belo Monte erneut besetzt. Für einen unbegrenzten Zeitraum, wie es heißt. Ja, und wir haben sogar mal Post gekriegt, eine CD an die sogenannte Musikredaktion von Onda aus dem schönen Hessen von einem Robert Wörner. Er hat einen Fußballsong geschrieben über den Fußballverein der Stadt Keichen, gesungen zusammen mit Kindern und Jugendlichen aus dem Dorf. Das klingt dann ungefähr so.
Ob jung oder alt, mit Mut, Stärke und Zusammenhalt. Wir feiern freundschaftlich Hand in Hand. Ein kleiner Ort ist außer Rand und Band. Wie die Gallier sind wir bereit. Überall und zu jeder Zeit.
Und das reicht dann langsam auch schon. Solche CDs können wir nicht gebrauchen und wollen wir auch nie wieder zugeschickt bekommen. Vielen Dank. Wir machen lieber weiter mit einem Jingle für etwas Sinnvolles.
Queer. Queere Ohren. Wir wollen deinen Audiobeitrag zu trans-, inter- und queeren Themen. Ein Feature, in dem du Geschlechterrollen auseinandernimmst. Oder eine Kakophonie, in der du die deutsche Sprache verunreinigst. Ein queeres Hörspiel für Kinder. Eine Dokumentation afrodeutschen Widerstands. Sende uns deine Töne, Geräusche, Lärm. Queer, das Transtonale Ohrenfest vom 31. August bis 1. September in Berlin. Audiobeiträge bis Ende Juni an audio@queer.org. Und queer schreibt sich Q-U-E-A-R.
Sanon, eine Fabrik unter ArbeiterInnenkontrolle. Sanon, eine Keramikfliesenfabrik am nördlichsten Rand von Patagonien, ist eine von vielen Fabricas Recuperadas, die während der argentinischen Krise vom Ausstanden und nun unter ArbeiterInnenkontrolle weitergeführt werden. Raúl Godoy, Vertreter von Sanon, hat auf seiner Europarundreise durch Griechenland, Spanien und Frankreich schließlich auch einen Halt in Deutschland eingelegt. Er ist gekommen, um im Namen von Sanon die internationale Solidarität, die die Fabrik erfahren hat, zurückzugeben. Er möchte von den Kämpfen, wie zum Beispiel in der besetzten Fabrik in Griechenland, Vimeo, lernen und eigene Krisenerfahrungen weitergeben, die Sie, die Arbeiterinnen von Sanon, vor über 10 Jahren gemacht haben. Die Demos und sozialen Protestbewegungen während der argentinischen Krise von 2001 hallen noch immer in uns nach. Piquetero, also Arbeitslosenbewegungen, bauen Straßensperren. Auf Nachbarschaftsversammlungen überlegen die Leute, wie man sich gegenseitig über Wasser halten kann. Und die Schließung tausender Fabriken wird nicht mehr einfach hingenommen. Bei Sanon war allerdings aller Anfang schwer. Die ArbeiterInnen wollten sich nicht so recht mobilisieren lassen, obwohl die Region schon vor der eigentlichen Krise von Massenentlassungen betroffen war. Raúl Godoy berichtet.
Die ersten Proteste fanden schon vor 2001 statt, und zwar schon 1995 in Cutralcó und Tagatal, in entlegenen Ölprovinzen, die durch Privatisierungen von Entlassungen betroffen waren. Also sagten wir zu unseren Compañeros, schaut, was in Tagatal passiert, schaut, was in Cutralcó passiert. Da sind arbeitslose Genossen, die kämpfen, und unsere Leute sagten uns in der Kantine, das sind Drückeberger, die nicht arbeiten wollen. Aber es gibt auch immer welche, die dir zuhören. Und mit denen begannen wir uns zu organisieren. Zuerst im Geheimen innerhalb der Fabrik, um den Widerstand vorzubereiten.
Aus dieser ersten zarten Organisierung entstand die Grupo Marón, die sich zur Betriebsratswahl aufstellte und diese auch im Jahr 2000 gewann. Sie mischten den Laden erst einmal auf, indem sie auf althergebrachte Privilegien der Gewerkschaften verzichteten. Im Sinne aller Arbeiterinnen. Raúl beschreibt die Veränderungen.
Sie haben uns gewählt und ihr Vertrauen in eine neue Art der Leitung gelegt, die die Einheit der Arbeiterreihen, die Versammlung als Entscheidungsgremium und gleichen Lohn für gleiche Arbeit forderte. Und wir haben 2 Bedingungen für die Gruppenmitglieder festgelegt und auf der Versammlung bekannt gemacht. Erstens durfte kein Delegierter seinen Posten nutzen, um sich aus dem Staub zu machen. Wir hatten davon echt die Nase voll. Es war Usus, dass die Delegierten entlassen wurden und die Fabrik ihnen Entschädigungen dafür bezahlte, 60.000 bis 80.000 Dollar. Jedes Mal, wenn Delegierte gewählt wurden, ging die Hälfte von ihnen mit viel Geld in der Tasche weg. Die erste Bedingung war also, dass man erst sein Amt niederlegen musste, bevor man gehen konnte. Und die 2. Bedingung war, dass, wenn etwas schief ging, nicht die Arbeitenden dafür verantwortlich gemacht werden durften. Wenn etwas nicht so funktionierte, wie man es sich ausgemalt hatte, dann mussten die Delegierten schauen, wie man es verbessert und die Verantwortung übernehmen. Die Dinge, die heute so elementar, so einfach erscheinen, waren es innerhalb der Fabrik nicht, denn es gab keine solche Tradition. In unseren Statuten haben wir festgelegt, dass jeder Delegierte, der einen Posten in der Gewerkschaft innehat, nur ein Mandat ausführen darf. Danach muss er zurück an seinen Arbeitsplatz. Um auch der Idee zu widersprechen, Leiter seien unersetzlich. Außerdem haben wir in den Statuten der Keramikgewerkschaft die Repräsentation von Minderheiten festgelegt, denn in Argentinien gibt es die Tradition, dass derjenige, der nur eine Stimme mehr bekommt, alle Posten für sich beanspruchen kann. Und die Minderheit, auch wenn sie 49% der Stimmen hat, bekommt nichts ab.
Da viele aus Angst vor Entlassungen nicht auf die Versammlungen gingen, haben sich die Delegierten überlegt, dass man die Versammlung zu ihnen bringen müsse. So wussten die ArbeiterInnen bald, dass die Delegierten in der Pause immer zur gleichen Zeit in der Kantine anzutreffen waren. Eine fabrikinterne Fußballmeisterschaft regelte die restlichen Organisationsprobleme. Wie? Das erzählt uns Raúl.
Die Leute, unsere Kompas, hatten Angst, auf die Versammlungen zu gehen. Also haben wir zwei Dinge gemacht. Wir haben eine Fußballmeisterschaft für die ganze Fabrik auf die Beine gestellt. Ein Team pro Produktionsabschnitt. Jedes Team wählte einen Delegierten, um zu diskutieren, wie die Meisterschaft ablaufen und welche Preise es geben soll. Innerhalb einer Woche hatten wir ein Netzwerk aus Arbeitervertretern aufgebaut. Aber es war auch nicht automatisch so, dass alle, die zum Fußballspielen kamen, auch kämpferisch waren. Doch es eröffnete sich ein Raum für Debatten und Diskussionen, was sehr interessant für uns war. Also jeden Samstag und Sonntag kamen wir zur Meisterschaft zusammen, die über ein Jahr gedauert hat. Und wir konnten weit weg von den Gewerkschaftsbürokraten und den Chefs miteinander reden. Denn wir akzeptierten weder Chefs noch Aufseher in den Teams.
Schließlich wird Sanon geschlossen. Doch da ist die Belegschaft bereits seit einem Jahr organisiert und vorbereitet. Als erstes fordern die ArbeiterInnen die Offenlegung der Geschäftsbücher. Die Ausbeutung nicht nur der ArbeiterInnen, sondern auch der Rohstoffe und deren VerkäuferInnen trat darin offen zutage. Dann kamen die Kündigungsschreiben und die Maschinen sollten abtransportiert werden, berichtet Raúl.
Nosotros instalamos carpas alrededor de la fábrica al principio para resguardar que no se lleve ninguna maquinaria.
Wir haben eine Zeltstadt um die Fabrik aufgebaut, um sicherzustellen, dass sie die Maschinen nicht abtransportierten. Und wir forderten die Wiedereröffnung mit allen Arbeitsplätzen und Rechten. Einige von uns schlugen auch vor, die Fabrik zu besetzen und unter Arbeiterkontrolle weiterzuführen. Aber das ging manchen zu weit. Wir haben uns auf den Versammlungen viel darüber unterhalten, denn die Arbeiter und ihre Familien hatten Angst, die Fabrik sofort zu besetzen. Also haben wir beschlossen, langsamer vorzugehen. Und so begann sich der Arbeiterkampf in den Zelten zu organisieren. Weil wir nicht in der Fabrik arbeiten konnten, dachten wir uns, dann werden wir die 8 Stunden eben mit politischer Arbeit füllen. Wir organisierten Kommissionen, die zu den Gewerkschaften, den Universitäten und der Nachbarschaft gingen, um über unseren Kampf zu informieren. Und als wir nach 4 Monaten in den Zelten und 5 Monaten ohne Lohn eine Entscheidung trafen, sagten wir, wenn wir in die Fabrik gehen, dann nur, um nicht wieder rauszugehen. In diesen 5 Monaten haben die Genossen sehr wichtige Erfahrungen gemacht. Die Selbstorganisation und der Arbeiterkampf. Und es war beeindruckend, wie aktiv sie wurden. Bei der Organisation der Arbeiterkontrolle übernahmen wir vieles von unserer Gewerkschaft. Die Versammlung und die direkte Demokratie, um Entscheidungen zu treffen. Kein Verantwortlicher der Arbeiterkontrolle oder der anschließenden Kooperative durfte mehr als ein Mandat ausführen. Das Rotationsprinzip entspricht hier der Arbeitsform. Und auch bei den Löhnen verdient niemand mehr, nur weil er ein Amt innehat. Wir verdienen alle das Gleiche.
Heute sind sie in der Kooperative FACIPAT, Fabrica sin Patron, Fabrik ohne Chef, organisiert und müssen pro Monat etwa 400.000 Quadratmeter Fliesen verkaufen, um den Betrieb mit 450 Beschäftigten aufrechtzuerhalten. Die ersten 5 Jahre hatten sie noch keinen rechtlichen Status und verkauften ihre Produkte über solidarische Netzwerke. Auch die Mütter des Maiplatzes halfen mit, wie Raúl sich erinnert.
Am Anfang, als wir noch keine Papiere hatten, kamen die Mütter vom Maiplatz und halfen uns mit ihrem juristischen Status, um kaufen und verkaufen zu können. Das war unglaublich. Es war sehr interessant, die Kapitalisten und Wiederverkäufer zu sehen, die mit ihren LKWs kamen, um Keramikfliesen zu kaufen und als Quittung ein Papier von einer besetzten Fabrik erhielten, auf dem das Kopftuch der Mütter vom Maiplatz abgebildet war, das stellvertretend für die 30.000 verschwundenen Kompas steht.
Sanon weiß, dass eine einzige Kooperative den Kapitalismus nicht zu Fall bringen kann. Sie begreifen sich darüber hinaus jedoch als Teil der sozialen Bewegung und unterstützen viele Kämpfe, wie auch den aktuellen Kampf von Viome in Thessaloniki, Griechenland.
Para nosotros es una lucha emblemática y yo lo que quiero decirle que los compañeros de Viome.
Für uns ist das ein emblematischer Kampf und er ist ebenso tiefgreifend und wichtig wie der Kampf von Sanon im Jahr 2001. Und ich rufe die Kompas, die mit Sanon sympathieren, auf, auch den Kampf von Viome zu unterstützen. Es sind 35 Arbeiter in einer kleinen Fabrik in einer sehr schwierigen Situation, aber ein Beispiel für Millionen von Arbeitern. Und sie haben das gleiche Problem wie wir am Anfang. Sie können ihre Produkte nicht verkaufen, weil sie keinen rechtlichen Status haben. Die Kompas versuchen nun, ihre Reinigungsmittel zu verkaufen. Es ist eine kleine und einfache Fabrik, aber sie haben eine große symbolische Wirkung, denn sie geben als Arbeiter eine Antwort auf die Krise. Wir werden in der nächsten Zeit zu einer internationalen Aktion zur Verteidigung von Viome aufrufen. Und wir versuchen, dies in vielen Teilen der Welt zu realisieren.
Luisa hat Philippe Ny interviewt, einen Angehörigen eines Opfers der Militärdiktatur, und er arbeitet in einer zivilgesellschaftlichen Organisation mit und beobachtet die Arbeit der Wahrheitskommission, setzt sich auch darüber hinaus mit der Vergangenheitsbewältigung in Brasilien auseinander. Die erste Frage an ihn: Die Kommission soll Verbrechen des Staates aufarbeiten zwischen 1946 und 1988. Seit diese Kommission eingesetzt wurde, gab es aber auch viel Kritik. Warum?
Forma como foi instaurada essa comissão. Por quê?
Assim, sobre a Comissão da Verdade, dos problemas que tem sido mais apontado no Brasil.
Also, eines der Probleme der Wahrheitskommission ist einfach, dass die Teilnehmer der Kommission alle von der Präsidentin festgelegt wurden. Also, die Teilnahme an der Kommission war keinesfalls sehr offen. Und diese 7 Personen haben jetzt eben zur Aufgabe, dass sie alle Verbrechen in der Militärdiktatur aufarbeiten sollen, nach einer festgelegten Linie, und dann darüber einen Abschlussbericht verfassen.
E entregar no final relatório em nome do Estado, reconhecendo determinados crimes, a autoria, investigando o máximo possível.
E você faz parte de grupo da sociedade civil, né?
Und du arbeitest also mit einer zivilgesellschaftlichen Gruppe. Was genau macht ihr da?
Então, eu faço parte de grupo.
Ja, ich bin Teil einer Gruppe, die sich Núcleo de Experimentações Anárquicas, also der Nucleus anarchistischer Erfahrung, nennt. Wir haben 2011 angefangen, einen Zyklus von Veranstaltungen zu organisieren, der den Titel trug Wahrheiten und Existenzen. Das war im Grunde genommen eine Reflexion über Wahrheit und die Konstruktion von Wahrheit aus verschiedenen Perspektiven, die Bedeutung, die Wahrheit in diesem Kontext erhält und was für Probleme auch damit verbunden sind.
E os riscos também. Dos encontros, tentando pegar também lado positivo, digamos.
Und ja, von den Risiken mal abgesehen, gibt es natürlich auch eine positive Seite an dieser Kommission. Also das soll nicht heißen, dass es keinen Autoritarismus gibt, was die Organisation der Kommission angeht oder Spiele der Wahrheitskonstruktion. Aber im Grunde genommen ermöglicht die Kommission auch eine Möglichkeit, über etwas zu reden. Und ich denke, Wahrheit ist ein Prozess und die Kommission ist Teil dieses Prozesses. Denn es gibt keine nackte Wahrheit und es geht auch nicht einfach so, den Schleier zu heben, sondern Wahrheit ist etwas Prozesshaftes.
Sobre esses acontecimentos e todos vão ver ali claramente o que aconteceu. Não existe a verdade nesse sentido. A verdade ela é sempre processo de produção de discursos, né? De construção de discurso sobre determinado fato. E por ser processo, é uma verdade que ela também ela não é uma verdade refutável. Você pode...
Es gibt einfach keine unumstößlichen Wahrheiten. Es gibt immer verschiedene Argumente, Dokumente, Beweise und es gibt auch keine Garantie, dass die Information oder die Wahrheit, die wir heute haben, morgen auch noch aktuell sein wird. Denn es kann sich immer etwas verändern. So etwas wie die reine Wahrheit gibt es einfach nicht. Und das müsste eigentlich auch die Perspektive der Kommission sein. Aber in deren Arbeit dominiert vielmehr eine Bewegung, bei der 7 Leute im Verborgenen die Akten durchsehen. Und das sollte einfach anders laufen. Das sollte ein offener Prozess sein, der auch Teilhabe garantiert.
É essa visão da verdade que vai ser contada por somente 7 pessoas em caráter sigiloso e que não privilegia o processo, que não privilegia a participação, enfim.
E a partir dessas reflexões, de que forma vocês têm atuado?
Aha, und von euren Reflexionen, von euren Überlegungen ausgehend, was für Aktionen habt ihr organisiert?
E o nosso grupo a partir dessa
reflexão. Ja, unser Versuch ist es gewesen, als Gruppe von der theoretischen Arbeit aus dann auch praktische Interventionen zu organisieren. Wir haben angefangen damit, einen Bericht zu schreiben oder zusammenzustellen mit den Aussagen von Angehörigen über Fälle von Verschwundenen, von Ermordeten und versucht, diese Informationen zu systematisieren. Das brasilianische Menschenrechtssekretariat, dem wir den Bericht dann vorgelegt haben, hat diese Fälle anerkannt und wir haben in dem Bericht auch die Orte benannt. Orte, an denen Menschen ermordet wurden, an denen Menschen zuletzt gesehen wurden und an diesen Stellen hängen wir Straßenschilder auf, um die Erinnerung sozusagen auf die Straße zu tragen. Das sind Interventionen, die wir an alle richten, weil wir eben genau damit auch auf etwas aufmerksam machen wollen und zu einer Aneignung auch von Geschichte beitragen wollen, die Arbeit der Kommission auch auf diese Weise beteiligen und die Gesellschaft als Ganze mit der Vergangenheit konfrontieren.
Essas informações na rua é uma forma de atingir ao conjunto da sociedade, assim, né?
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.